Andere Freunde sagen, oh, ich habe jetzt auch irgendwie mir einen ETF auf Weltraum gekauft, ist ja ganz spannend, ich habe jetzt Geld verloren, kommt das wieder zurück? Die Zukunft sieht natürlich sehr, sehr glänzend aus, aber spannend ist ja zum Beispiel auch, dass viele Ingenieure darstellen, dass Datencenter im Weltraum aktuell überhaupt nicht möglich sind und nicht absehbar ist, wann es überhaupt möglich ist. Man fragt sich immer, für was braucht man eigentlich diese Satelliten und wohin starten eigentlich diese ganzen Raketen? Da haben wir mit der Firma Linde, ein Industriegasekonzern, die mittlerweile 4 von 5 Raketenstarts in den USA mit Sauerstoff-Methan-Mischungen befüllen. Also die partizipieren bei jedem Raketenstart.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Moin Malte.
Moin Christoph, wie geht's dir?
Sehr gut. Malte, ich fange jetzt mal mit einem Zitat an: Der Weltraum, unendliche Weiten. Was löst das in dir aus?
Ich bin kein Sci-Fi-Fan. Das ist Star Trek.
Das ist Star Trek. Hast du das mal richtig erkannt? Bist du
Ja.
so ein Science-Fiction-Man? Nee.
Nein, ich habe auch noch nie so einen Film gesehen.
Noch nie? Auch kein Star Wars?
Nein.
Ich war als Kind riesengroßer Star Wars-Fan, bin bis heute ja riesengroßer Star Wars-Fan. Ich habe ja sogar, habe ich ja einigen auch schon mal erzählt, die Anekdote. Ich hatte ja geheiratet vor 10 Jahren. Und dann ist ja immer die Frage, wie sieht die Hochzeitstorte aus?
Quatsch.
Meine Frau wollte gerne so, weil wir in Hamburg geheiratet haben, die ganze Familie kam so ein bisschen Maritim-Style haben, so Anker und Co. Ich wollte Star Wars und am Ende haben wir beide Mottos dann unterbekommen.
Schön, so mit Hafen der Ehe auch.
Was?
Ja, Hafen,
Ach
Hamburg.
so, nein, das haben wir jetzt so nicht, aber ich hatte so einen kleinen Chewbacca, der dann aus dem Zuckerguss unten drunter durchgeguckt hat. Kennst du Chewbacca?
Das kleine zottelige Tier.
Na, klein ist der nicht, der ist sehr groß. Klein ist der Yoda. Groß
Okay.
ist, der ist größer als du, glaube ich, aber sehr zottelig. Ist so ein, weiß nicht, so ein
So ein
Bärenmensch.
Yeti.
Ja, so Yeti-Mensch, genau.
Nein, das ist nicht meins. Also Sci-Fi und Fantasy ist nicht meine Welt.
Warum wir darüber heute reden, die ganze Welt dreht durch wegen des SpaceX-IPOs. Da hatte ich vor wenigen Tagen auch eine E-Mail im Postfach, dass ich bei Trade Republic den IPO zeichnen konnte. Das hatte ich so auch noch nicht. Hast du die auch bekommen, die Mail?
Ja, habe ich, aber meins ist es auch nicht. Aber ich glaube, viele Anleger sind wirklich im Weltraumfieber.
Ja, absolut. Also auch die ganze Branche ist da ja gerade ganz wild drauf, nachdem letztes Jahr eigentlich alle Verteidigungs-ETFs rausgebracht haben und dann auf Halbleiter-ETFs umgeschwenkt sind, ist jetzt Space-ETFs der heiße Scheiß. Also iShares hat sowas jetzt rausgebracht. Wisdom Tree hat das rausgebracht. VanEck ist da ja sowieso mal schon ein bisschen länger dabei. Die sind ja mal sehr früh bei diesen ganzen Sachen. Wenn man denen als Trendindikator jetzt zutraut, dann dürften bald Quantencomputer-ETFs das nächste große Ding sein. Vielleicht, wenn jemand den großen Quantencomputer erfunden hat, ist das das Thema, wobei ich mir dann auch Sorgen mache um die Kryptowährung. Frank Thelen hat ja deswegen alles verkauft, aber ist jetzt eine andere Sache. Warum wollen jetzt alle in den Weltraum investieren? Was denkst du?
Ich glaube, das ist einfach, jetzt zu sagen, da ist die Zukunft, ist ja auch ein No-Brainer. Nein, aber ich glaube, dass solche Themen wie Satelliten, Defense ist auch ein Thema und am Ende geht es ja wahrscheinlich auch um eine Vorherrschaft des Ganzen. Das ist schon ein geiles Thema. Und ich glaube auch, das ist einfach auch ein bisschen mehr auf dem Boulevard und man kann sich das mehr vorstellen mit irgendwelchen Raketen und ganz wilden Geschichten da oben. Das kommt sicherlich ähnlich stark an wie diese Themen ETFs, ob das jetzt KI ist oder auch Defense. Darüber redet jetzt momentan jeder.
Darum geht es auch heute. Ist Weltraum ein echtes Thema für die nächsten 10 Jahre oder jetzt auch nur so das nächste Buzzword, das in 2 Jahren keiner mehr hören will? Wer verdient da am Goldrausch wirklich? Also sind das jetzt die SpaceX und die Raketenanbieter oder sind das eher die, die die Turbinen herstellen, die irgendwie die Gase, Xenon und Co. herstellen, mit denen ja Satelliten manövrieren? Was hält man von einer Bewertung, die das 100-fache des Umsatzes aufruft und auch einen Markt von 28 Billionen Dollar verspricht? Da musste ich auch zweimal hingucken in dem SpaceX-Prospekt. Und darüber spreche ich mit Daniel Seiler. Er ist Leiter Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management. 9 Jahre hat er bei MSCI zuvor das Nachhaltigkeitsresearch in der Dachregion aufgebaut. Der kennt die Materie also von beiden Seiten, von Datenanbieter als auch vom Investor. Er ist übrigens privat bekennender Trekkie, was man dem Report auch durchaus anmerkt. Beruflich ist er der da eher so zwischen Kindheitstraum und Anlegermärchen sehr sauber trennt. Und ich spreche auch mit ihm darüber, wie das überhaupt zusammengeht, Nachhaltigkeit und Weltraumbusiness, wo man irgendwie Raketen ins All schießt, wo irgendwo ein Satellit oben verglüht und Co. Das ist ja eigentlich nicht so nachhaltig. Aber er sagt auch, bei Nachhaltigkeit müssen ja auch zukunftsfähige Geschäftsmodelle gefunden werden. Er und seine Kollegen bei Metzler, die suchen viel, beschäftigen sich auch mit Atomenergie, mit Fischfarm. Das ist auch immer schon ein Teil davon. Die denken jetzt das nicht nur an, als keine Waffen, kein Alkohol, kein Tabak und die Welt retten, so, sondern das hat sich auch weiterentwickelt.
Das ist auch gut so. Habt ihr denn auch darüber gesprochen, wie im Endeffekt so eine Materie darf oder so ein Börsengang dafür sorgt? Der ist ja gigantisch, du hast es ja gesagt, mit Billionen. die kommen ja dann irgendwann auch in den Index und dann sind ja gerade auch ETFs, die ganz normale Indizes abbilden, mehr oder weniger dazu gezwungen, am Ende auch die Aktie zu kaufen.
Nee, darüber haben wir nicht gesprochen. Es ging schon viel um das ganze Universum drumherum, wie man da rein investieren kann, ob das so nachhaltig, also nicht nachhaltig im Sinne von grünen ESG ist, sondern ob das jetzt wirklich viele Modelle sind, die einfach gerade einen unglaublichen Hype erleben oder ob das auch nachhaltige Geschäftsmodelle sind. Darüber haben wir eher gesprochen. Wir haben dabei das Investment ein paar Artikel zugemacht, was das jetzt tatsächlich für so ein US-ETF, für so ein S&P 500 und Co., was das heißt. Da gibt es ja auch, das handhaben die ja ganz unterschiedlich. Also die kommen ja auch nicht bei allen sofort groß rein, sondern es richtet sich dann auch ein bisschen nach dem Free Float und so. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Aber wenn wir hier schon über Sterne reden, im wahrsten Sinne des Wortes, würden wir auch euch dazu bitten, gebt uns gerne 5 Sterne auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl, wo ihr gerade hört. Das würde uns helfen, um die Reichweite hier weiter auszubauen.
Und jetzt lasst uns mal reinhören.
Daniel, bevor wir gleich abheben, wenn dich jemand auf einer Party fragt, womit du dein Geld verdienst und du sagst, ich beschäftige mich gerade zumindest damit, wie man am Weltraum verdient, was kommt da zurück von den Leuten? Ist das ungläubiges Staunen? Ist das, ach, du machst jetzt auch diesen ganzen Musk-Kram? Wie reagieren die?
Das ist ganz unterschiedlich. Meine Frau schüttelt dann immer den Kopf, weil ich immer erst über KI die letzten Jahre gesprochen habe. Jetzt spreche ich nur noch über den Weltraum. Andere Freunde sagen, oh, ich habe jetzt auch irgendwie mir einen ETF auf Weltraum gekauft. Ist ja ganz spannend. Ich habe jetzt Geld verloren. Kommt das wieder zurück? Also das Feedback ist ganz gemischt. Ich bin ehrlicherweise in meiner Jugend mit Star Trek aufgewachsen, so auch viele meiner Freunde, sodass es doch eher eine Begeisterung für das Thema ist. Ne?
Ihr habt jetzt bei Metzler einen Analyse-Report geschrieben mit dem Titel Die letzte Grenze. Das ist ja wortwörtlich der Satz aus dem Star Trek-Vorspann. War das dann so ein augenzwinkernder Gruß an den Trekkie in dir oder kam das jetzt eher nüchtern aus dem Portfolio-Management?
Nee, das war schon eher auch meine Idee. Ganz genau richtig erkannt. Die Star Trek-Fans kennen den Film. Ich glaube, das ist schon die Faszination natürlich für viele, die Technik begeistert sind, die mit diesen Themen aufwachsen. Das war schon bewusst so gewählt, ja.
Seit ihr den Report geschrieben habt, schaust du da nachts anders in den Sternenhimmel oder siehst du da inzwischen vor allem Auftragsbücher und Satellitenkonstellationen?
Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Insbesondere natürlich auch, glaube ich, muss man ein bisschen hinter die Fassade schauen. Man sollte immer auf jede Themengebiete einen differenzierten Blick haben. Man kann sich schon aktuell sehr leicht blenden lassen durch die mediale Präsenz des Themas, durch die Calls, die ja auch auf X gestreamt werden. Selber den Call von JP Morgan, das Call von Goldman Sachs. Bei JP Morgan hat sogar Elon Musk persönlich teilgenommen. Die Zukunft sieht natürlich sehr, sehr glänzend aus. Aber spannend ist ja zum Beispiel auch, dass viele Ingenieure darstellen, dass Datencenter im Weltraum aktuell überhaupt nicht möglich sind und nicht absehbar ist, wann es überhaupt möglich ist. Ich habe nochmal ein Beispiel. Die ISS benötigt ungefähr 200 Megawatt für ungefähr 200 GPUs. Die haben Solarsegel, die sind 2400 Quadratmeter groß. Es hat mehrere Missionen gebraucht, um die zu installieren. So ein neues Datencenter hat 10.000 GPUs. Da kann man sich mal ausrechnen, wie groß die Solarpaneele sein müssten, um das zu betreiben. Man hört dann immer in den Calls, der Weltraum ist perfekt, es ist kühl, man hat 24 Stunden, 7 Tage die Woche Sonne, das ist alles so ideal für Datencentern. Aber wenn man mal wirklich technisch an das Thema herangeht, ist es doch gibt es noch ganz viele Fragezeichen, zum Beispiel in diesem Geschäftsfeld. Ja.
Ja, sehr spannend. Du hast ja gerade schon angedeutet, ein bisschen, es geht natürlich um SpaceX. Das ist gerade diese Klammer, die das ganze Thema so rahmt. Bevor wir da nochmal genauer drauf gucken, lass uns nochmal kurz das Fundament legen, damit auch alle mitkommen. Der Weltraum war jahrzehntelang ja vor allem staatliches Prestige. Also wir reden über Mondlandungen, über Space Shuttles, große Flaggen auf anderen Planeten. Ihr sagt, 2026 kippt das. Erklär mal in einfachen Worten, was genau hat sich verändert, dass der Weltraum plötzlich ein Wirtschaftsraum wird?
Absolut, du hast recht, Christoph. Ich glaube, das war immer so ein geopolitisches Spielfeld. Es war ja so, dass die Amerikaner sehr überrascht waren, dass die Russen plötzlich so weit waren, technologisch im Kalten Krieg im Weltraum aktiv zu sein. Da hat man ganz schnell nachgezogen. Und auch als damals die Amerikaner jetzt vor einigen Jahren die große Space-Initiative gestartet haben, war das jetzt nicht, um wirklich den Weltraum kommerziell zu erschließen, sondern man hat gesehen, wie die Chinesen vorgeprescht sind mit ihrem Weltraumprogramm und musste dann auch wieder schnell was nachziehen. Somit war das bisher eher ein politisches Thema. Jetzt aber sehen wir doch ganz stark eben auch zum Beispiel messbar an den Anzahl der Raketenstarts in den USA, die lagen letztes Jahr bei 200, die sind exponentiell nach oben geschossen, wie eben der Weltraum kommerzialisiert wird. Am greifbarsten ist es sicherlich eben über die Satelliten zur Telekommunikation, eben Starlink als ein Geschäftsfeld von SpaceX, die mittlerweile eben über 10.000 Satelliten im Weltraum haben. Das sind 75% aller Satelliten im Weltraum und die auch damit schon Geld verdienen. Also das Unternehmen mittlerweile 15 Millionen Abonnenten, die zahlen so im Schnitt 60 US-Dollar, das ist ganz spannend. Ich habe jetzt privat auch mal angeschaut, was sowas kosten würde. Mein aktueller Glasfaseranschluss ist günstiger wie jetzt so ein Satellitenanschluss, aber In den USA geben die Leute deutlich mehr Geld aus für Mobilfunk und Internet. Da gibt es zum Schnitt teilweise 100 bis 150 US-Dollar für Mobilfunk und Internet. Dann kommen noch ein paar Abonnenten-Mons dazu, sodass es eben schon ein sehr attraktives Geschäftsfeld ist, hier einen Service anzubieten als Wettbewerb zu Glasfaser und vielleicht eben perspektivisch ist ja die Idee, dass man auch ein Angebot hat im Bereich Mobilfunk, sodass eben, egal wo ich auf der Welt mich befinde, ich Internet und Mobilfunk habe, zu einer Flatrate, da haben auch schon die ein oder anderen vielleicht altend eingesessenen Telekommunikationsunternehmen ein bisschen Angst davor.
Du hast ja gerade die Zahl schon gesagt, rund 200 Raketenstarts im vergangenen Jahr allein in den USA. Also die Kurve schießt ja fast senkrecht nach oben. Was steckt da dahinter? Ist das vor allem Starlink, also die da im Wochentakt Satelliten hochschießen, oder ist das auch mehr?
Starlink ist sicherlich der dominante Player, aber es gibt natürlich auch andere. Wir haben das Weltraumprogramm von Jeff Bezos, Blue Origin, die haben den jüngsten sehr halben Rückschlag, dass die Rakete explodiert samt Launchpad, sodass man da bis 2028 wahrscheinlich warten muss, wieder eigene Raketenstarts durchzuführen. Interessant ist aber auch, dass Amazon oder Blue Origin einem europäischen Unternehmen hier 18 Staatsaufträge gegeben hat. Da können wir später vielleicht nochmal drüber sprechen. Also auch für Europa ist es, glaube ich, eine große Chance, die schon lange im Bereich Weltraumtechnologie unterwegs sind. Es gibt auch andere amerikanische Unternehmen, die da mitmischen. Aber SpaceX ist natürlich so weit voraus, insbesondere bei dem Thema Schwerlast in den Weltraum zu bringen. Und die benötigt man eben, um diese Satellitenkapazitäten weiter auszubauen. Da wird es schwierig aufzuholen. Wir haben natürlich in Europa die Ariane 6 Rakete. Unsere Antwort auf die Starship, die Schwerlastrakete von SpaceX. Aber es wird bisher, leider ist unser Track Record nicht so gut, was das Thema Starts im Weltraum anbelangt.
Daniel, du hast es gerade schon angesprochen, schwere Sachen in den Weltraum zu heben, das geht jetzt deutlich leichter. Ich hatte jetzt im Mai, war ich auf der OMR, da ist ja mal Scott Galloway, kennst du ja sicherlich, Professor aus den USA, der gibt immer so sein Thema des Jahres vor und da sagt er auch, das wird dieses Jahr Space, also Weltraum, weil es halt so unglaublich günstig geworden ist, Dinge ins All zu bringen. Jetzt ist ja bei SpaceX der entscheidende Hebel diese Wiederverwendbarkeit der Raketen, also Raketen, die zurückkommen und wieder starten können. Kannst du das mal für unsere Hörer greifbar machen? Wie sehr hat das die Kosten pro Start tatsächlich gedrückt?
Ja, das war sicherlich ein Trigger. Das war immer das Problem, dass es zu teuer, zu exklusiv war, so eine Rakete in den Weltraum zu schießen. Und es gibt ja zwei Effekte. Einmal auch diese Wiederverwendbarkeit. Also SpaceX ist es eben gelungen, die Rakete nicht nur in die Luft zu bringen, sondern eben sie auch wieder sicher aufzufangen und dann wieder zu verwenden. Das ist ein massiver Kostensenker. Aber auch die Art der Fertigung der Raketen wurde völlig revolutioniert, ähnlich wie man es eben auch im Bereich Elektroautomobilbau gemacht hat, indem man eben komplett neue Wege geht, Dinge vereinheitlicht, von der grünen Wiese her denkt, ist man da extrem stark vorangeprescht und hat sicherlich ja auch einen starken Kostenvorteil gegenüber etablierteren Anbietern, die das zuvor begleitet haben. Nicht umsonst hat ja auch SpaceX schon Astronauten zur ISS gebracht und haben andere Dinge erreicht, die man früher nie erwartet hätte von einem privaten Unternehmen.
Ihr schreibt ja auch in dem Report, dass über 75% der Branche inzwischen kommerziell seien. Heißt das jetzt, der Staat ist im Weltraum jetzt eigentlich bald nur noch Kunde oder bleibt schon der Staat noch der eigentliche Geldgeber, ohne den die ganze Party nicht läuft?
Absolut. In der Vergangenheit waren es natürlich alles staatlich getrieben. Aufklärungsmissionen, es gab dann natürlich erste Wettersatelliten, es gab im Kalten Krieg auch erste Militärtechnologien im Bereich Spionage. Aber man sieht eben jetzt primär durch SpaceX, aber auch durch andere Raumfahrtunternehmen, es gibt noch die USA Rocket Lab in den USA, die auch eher mit kleineren Raketen auch schon erfolgreicher sind und so eine Art Angebot haben von Front Office zu Back Office. Also ich habe irgendeine Idee als Unternehmen, ich gehe zu dem Unternehmen hin, die bieten mir eine Lösung, bauen den Satelliten, packen den in die Rakete, schießen das in den Weltraum, betreiben das und haben für mich so eine Art Full-Service-Offering, das ist deren Ansatz, sodass wir hier eben mehr und mehr kommerzielle Use Cases sehen und Unternehmen, die damit Geld verdienen, die in den Markt gedrängt sind. Früher waren es wirklich nur staatliche Organisationen zu reiner Forschung. Dieses Thema, glaube ich, aber auch Wetterdaten bleibt, insbesondere auch, wenn wir sehen, wohin sich die Technologie entwickelt. Wir haben jetzt auch ein ganz, ganz großes Thema mit dem Thema Laser. Die Satelliten kommunizieren ja untereinander und es gibt also auch mehr und mehr Unternehmen, die börsengelistet sind, die hier aktiv sind. Rocket Lab hat sogar ein Unternehmen aus München übernommen, die sehr führend waren, diese Laser-Telekommunikationstechnologie, denn wenn wir zum Beispiel uns mit dem Thema Klimawandel oder Umweltereignisse beschäftigen, könnte jetzt sein, dass irgendwo ein Waldbrand ausbricht. Dann war das in der Vergangenheit so, dass der Satellit das erkannt hat, er hat die Daten zur Erde geschickt, auf der Erde wurden sie eben berechnet und dann wurde agiert. Die Idee ist eben jetzt, diese Rechenleistung auf dem Satelliten im Weltraum durchzuführen, viel, viel schneller handeln zu können und dadurch diesen Zeitfortschritt zu haben. Also es gibt ja jetzt ganz, ganz viele Anwendungen, die auch wirklich was Positives für den Menschen bringen, neben der wirtschaftlichen Komponente.
Das bringt mich auch schon ein bisschen zum Herzstück von eurer Idee. Also ihr benutzt ja auch das Bild vom Goldrausch. Also damals wurden halt nicht die Goldgräber reich oder sagen wir mal selten, sondern die, die denen die Schaufeln verkauft haben. Das ist ja das Bild, was wir in unserer Branche immer wieder mal haben. Übertrag das mal auf heute. Wer sind denn die Schaufelverkäufer im Weltraumgeschäft?
Genau, die Idee dahinter war eben, dass der SpaceX-Börsengang als sehr, sehr teuer eingestuft wird. Es war auch nicht, bis kurz und gar nicht glaubt, Privatanleger in Deutschland teilnehmen können. Zum Beispiel die Frage, ist es ein lohnendes Investment oder nicht? Wir glauben, man sollte natürlich immer sich die Frage stellen, gibt es vielleicht nicht auch Alternativen, Unternehmen mit einem gesunden Geschäftsmodell, die auch weiterhin profitabel und gesund wachsen können, wenn vielleicht Space nicht aufgeht. Wir haben gesehen, was mit Blue Origin passiert. Wir wissen nicht, welche Risiken da noch schlummern. Deswegen gibt es eben insbesondere hier in Europa Unternehmen, die über unterschiedliche Wertschöpfungsketten hier aktiv sind. Wenn wir da mal beginnen, vielleicht ganz vorne, was brauche ich als erstes? Zum Beispiel Treibstoff zu so einer Rakete. Dann mal mit der Firma Linde, die jetzt ja heute deutsch-amerikanisch ist, aber viele würden sie doch eher noch als deutsches Unternehmen sehen. Ein Industriegasekonzern, die mittlerweile 4 von 5 Raketenstarts in den USA mit Sauerstoff-Methan-Mischungen befüllen. Also die partizipieren bei jedem Raketenstart. Und wenn dann der Satellit im Weltraum aktiv ist, partizipieren sie weiter, weil so ein Satellit einen elektrischen Ionenantrieb hat, der hochreine Edelgase benötigt zur Steuerung. Und auch diese kommen dann wiederum von Linde. Somit ist es ein spannendes Geschäftsfeld und es ist auch schon messbar, denn Linde erzielt ca. 30% seines Umsatzes im Großkundengeschäft, wo nach Unternehmensangaben die Weltraumkunden die wichtigsten Kunden ab dem kommenden Jahr sein werden. Also da materialisieren sich auch schon diese Umsätze. Bei anderen Unternehmen sind wir eher noch im Verlustbereich. Auch bei SpaceX sind wir in dieser Weltraumsparte noch im Verlustbereich. Aber auch andere, die an den Börsen gelistet sind. Deswegen ist es eine Alternative zu sagen, wen gibt es da, der ein gesundes Geschäft hat, aber trotzdem daran partizipieren kann. Wenn wir dann vielleicht nochmal einen Schritt weiter gehen, haben wir natürlich mit Airbus einen Luft- und Raumfahrtkonzern hier in Europa, die über ein sehr gesundes ziviles Luftfahrtgeschäft verfügen mit 75% der Umsätze. Wir glauben auch daran, dass das Thema zivile Luftfahrt weiter wachsen wird. Wir hatten jetzt natürlich eine Delle durch den Konflikt im Iran, der zu einer Einschränkung des Luftverkehrs geführt hat. Man hat auch noch hier und da Probleme mit der Abarbeitung des großen Auftragsbestandes, um diese Flugzeuge zu produzieren. Aber langfristig sind die Prognosen für die zivile Luftfahrt sehr, sehr prosperierend. Der Tourismus steigt, steigender Wohlstand auch in den Emerging Markets, sodass die Nachfrage nach neuen Flugzeugen weiter steigen wird, auch nach der Erwartung. Es gibt auch einen großen Modellwechsel zu effizienteren Flugzeugen, die weniger Kerosin verbrauchen. So habe ich hier ein gesundes Geschäftsfeld und ich partizipiere aktuell noch mit 5% der Umsätze im Bereich Raumfahrt auch an diesem spannenden Themenfeld. Das wären mal zwei Ideen aus Europa, Deutschland, wo ich als Teilsegment an dieser Luftfahrtökonomie partizipieren kann, aber auch natürlich eine der beliebtesten Aktien, glaube ich, auch von privaten Anlegern, Nvidia. Auch hier wagt sich das Unternehmen als Art Gehirn in den Weltraum, indem man auf der letzten Entwicklerkonferenz ein neues Modul vorgestellt hat, das eben weltraumfähige Rechenkapazitäten bereitstellen soll. Da habe ich eben ganz neue Anforderungen an das Chipdesign, was Weltraumstrahlung anbelangt, was aber auch das Arbeiten, das Kühlen in einem Vakuum anbelangt. Das sind nochmal ganz andere technische Herausforderungen wie auf einem Datencenter auf dem Boden. Und sollte es eben doch nicht zu den Datencentern im Weltraum kommen, partizipiere ich an dem Infrastrukturausbau der Datencenter hier auf der Erde.
Danke für die ganzen Einblicke, Daniel. Auf ein, zwei der Unternehmen würde ich gleich nochmal im Detail kommen. Du hast ja gerade zum Beispiel Linde auch schon angesprochen, die ja 4 von 5 US-Starts machen. Da würde ich jetzt ja sagen, das ist ja eher so ein bisschen vielleicht der langweiligste, aber auch verlässlichste Trade so in dem ganzen Korb aus diesen ganzen Sachen, weil am Ende, wer den Sauerstoff für die Raketen abfüllt, der verdient ja nun mal an jedem Start jetzt, ganz egal, ob der glückt oder verschoben wird. Aber der Charme an der Strategie ist ja, egal welcher Satellitenbetreiber am Ende gewinnt, Metalle und Gase werden immer gebraucht. Das klingt für mich ja trotzdem fast ein bisschen zu entspannt. Wo ist da der Haken, den du als ehrlicher Analyst trotzdem siehst?
Ich sehe es nach wie vor entspannt. Ich würde auch nochmal einen Vergleich ziehen, um das zu untermauern. Im Bereich KI, da ist ja die gleiche Thematik. Wenn diese KI-Modelle sich jemals rechnen, wenn diese große CapEx der Hyperscaler jemals ankommen, wir hatten ja vor wenigen Tagen auch einen größeren Crash, weil der Markt dann doch das vielleicht wieder hinterfragt hatte. Und was man aber ganz klar sieht, ist halt, dass die Chipkonzerne, die die Speicherchips und andere Hardwarekomponenten produzieren, massivst jetzt die letzten Monate an Fahrt gewonnen haben. Weil bei denen kommt das Geld auf jeden Fall an. Der CapEx wird investiert. Ob es dann dieses Geschäftsfeld gibt oder nicht, ist dann eine Frage, die wir vielleicht in 5 bis 10 Jahren beantworten können. Und hier würde ich das ähnlich sehen. Ich habe ein gesundes Kerngeschäft, das weitergeht. Und ich partizipiere eben an dem Raumfahrtgeschäft, auch wenn hier auch noch viele Fragen sind, wie es sich weiterentwickelt.
Nehmen wir mal noch ein anderes konkretes Beispiel, das viele wahrscheinlich noch nie gehört haben, was ich auch erst in eurem Report entdeckt habe. Almonty Industries, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. ist halt ein Wolfram-Produzent. Wolfram schmilzt erst bei über 3400 Grad und steckt deshalb in jeder Raketendüse. Der Umsatz ist zuletzt um über 200% gesprungen. Wie viel davon, würdest du sagen, ist jetzt wirklich solides Geschäft? Und wie viel ist jetzt auch, ehrlich gesagt, schlicht so politischer Rückenwind, weil die USA ja bald China-freie Lieferketten verlangen?
Ich meine, in diesem Amod Industries ist es ein bisschen auch eine Hype-Aktie, die eben sehr stark von dem Trade partizipiert. Geopolitische Defragmentierung, wir wollen Lieferketten vor Ort haben. Man ist in den USA sehr stark abhängig, wie wir auch in Europa, von chinesischen Importen bei seltenen Erden. Und das ist eben einer der wenigen Trades, die man machen kann, beim Online-Thema zu partizipieren. Da ist natürlich extrem viel Hype, extrem hohe Bewertung, wenig Substanz, extrem hohe Risiken. Wir haben eben einen Korb gebildet von Unternehmen. Da war Linde dabei, da war Ormond Industries dabei, aber da ist auch eine Alcoa dabei als Aluminiumhersteller. Das wäre auch eher so ein langweiliger Player, aber ich brauche halt auch ganz viel Aluminium für diese Raketen, wo Alcoa, auch was die Qualität der Werkstoffe sehr führend ist, weil Aluminium ist ja nicht gleich Aluminium, sodass auch das im Prinzip ein Rohstoffunternehmen wäre, das partizipiert, also Infrastrukturinvestments, aber auch an der Raumfahrtgeschichte. Aber Ormond Industries ist sicherlich das mit dem höchsten Risiko, wo man doch sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Und wir hätten auch, wenn wir als Messel Asset Management Geld anlegen, würden wir jetzt nicht ehrlicherweise in eine Multi-Industry investieren, weil das nicht zu unserem Philosophie passt, was ein diversifiziertes, global ausgerichtetes Portfolio anbelangt.
Aber mal weg von so einzelnen Unternehmen, wenn wir jetzt über Edelgase wie Xenon und Krypton auch sprechen, die Satelliten ja zum Manövrieren brauchen. Und wenn jetzt das so weitergeht, dass immer mehr Satelliten ins All kommen, immer mehr Raketen hochgeschossen werden, ist das so ein Nischenmarkt, über den in 2 Jahren plötzlich alle reden, oder bleibt das am Ende eine Fußnote für Spezialisten?
Es bleibt eine Fußnote für Spezialisten. Man muss ja nochmal sehen, wir reden ja bei Linde über 30% des gesamten Umsatzes, wo ein Kunde jetzt dominant wird. Also wenn ich das mal runterbreche, habe ich eben noch viel, viel Restaktivität. Wenn ich wirklich eben ein Pure-Play-Unternehmen suche für unser Thema Partizipation an der Weltraumökonomie, dann muss ich eben anschauen, welche Umsätze lassen sich dem Thema zuordnen. Und da gibt es aktuell noch sehr, sehr wenige. Und da ist eben natürlich auch dieses Risiko, dieses Hockeystick- oder J-Curve-Phänomen, was ich auch bei KI habe. Ich muss hier jetzt massiv investieren, bin als Raketenbetreiber, mit der Hoffnung, dass es eben kommerziell attraktiv wird in 4, 5, 6, 7 Jahren. Ähnlich wie bei der KI-Thematik. Und ob die Wette aufgeht oder nicht, das wissen wir heute alle noch nicht. Das ist was mit einem sehr hohen Risiko. Deswegen für den Anleger aus unserer Sicht ist eher diese Spitzhacken- und Schaufelstrategie die richtigere, weil da kann ich langfristig mir sicher sein, ich habe ein gesundes Kerngeschäft, ich bin diversifiziert und wenn Space funktioniert, partizipiere ich, wenn nicht, eben nicht. Es gibt ja auch andere deutsche Automobilzulieferer, die das Thema auch schon aufgenommen haben und sagen, wir haben eine konkrete Umsatzprognose, wir wollen zum Beispiel 10% unseres Umsatzes in den nächsten 5 Jahren mit Verteidigung, mit KI, mit Raumfahrt machen, weil wir da neue Geschäftsfelder sehen. Aber wir wissen, wir brauchen auch noch unser Kerngeschäftsfeld für die regulären Cashflows, um unser Kerngeschäft weiterzuentwickeln.
Schauen wir nochmal nach Europa, das interessiert ja unsere Hörer besonders. Ihr nennt ja Airbus, das hast du auch gerade schon angesprochen, Safran, Thales als so stabile Basis. Bei Airbus ist das Weltraumgeschäft, auch das hast du ja gerade schon angeteasert, ja nur ein paar Prozent vom Umsatz. Also über 70% kommen ja nach wie vor aus zivilen Flugzeugen. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen zuspitze, würde ich ja eigentlich sagen, wer Airbus als Weltraumwette kauft, der kauft ja eigentlich einen Flugzeugbauer mit einer Orbit-Option, oder?
Ganz genau. Das ist eben auch die Idee dahinter, zu sagen, ich habe ein Basisgeschäft, das auch einen positiven Ausblick hat. Und ich habe eine Option auf das Weltraumgeschäft, weil natürlich auch im Mangel der Alternativen, wir haben nicht so viele Pure-Play-Weltraumunternehmen in Europa, auch wenn sich da sehr, sehr viel tut. Wir haben ja dieses IRIS-Projekt mit 10 Milliarden. Hier hat die EU eben strategisch gesagt, wir müssen in Europa eine Alternative haben zu Starlink. Wir haben ja auch gesehen im Ukraine-Krieg, wie wichtig es ist, Satellitenkommunikation bereitzustellen in Kriegssituationen. Und da möchte man eben ein europäisches Pendant aufbauen. Da sind auch mehrere Unternehmen dran beteiligt. Airbus, Thales, die OHB, Small Cap aus Bremen. Somit bietet sich ja für die europäischen Unternehmen auch von staatlicher Seite eine Chance. Aber auch hier ein bisschen die Vorsicht, auch wenn diese Initiativen gut klingen. Wir haben es jetzt gesehen bei FCAS, bei dem Flugzeugprojekt der deutschen und französischen Regierung, das jetzt gescheitert ist nach Medieninformationen, dass es extrem schwierig ist, nach wie vor leider in Europa industriepolitisch zusammenzuarbeiten, europäische Champions zu bilden und wettbewerbsfähig zu sein. Das ist eigentlich eine Riesenchance, aber es gelingt nach wie vor nur bedingt der Politik, das umzusetzen. Ne?
Du hast ja gerade OHB aus Bremen schon angesprochen, so der German Champion. Die Aktie hat sich ja zeitweise verfünffacht. Das klingt ja erstmal fantastisch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aber, glaube ich, jenseits der 700 und nur ein Bruchteil der Aktien. Ich glaube, wo ich mal geguckt habe, waren es irgendwie 6% oder so. 6% der Aktien sind frei handelbar. Übersetzt das mal für jemanden, der sich freut, dass die Aktie steigt. Wie viel ist da jetzt Substanz und was ist sehr viel heiße Luft jetzt in so einem dünnen Markt?
Ich glaube, wir haben jetzt seit 3 bis 6 Monaten, seit es eigentlich klar ist, dass der SpaceX-Börsengang kommt, einem Riesenhype auf allen Namen, auf allen Titeln, die was mit Weltraum zu tun haben. Wir haben extrem viele auch Weltraum-Themenfonds gesehen, es werden immer mehr. Wir haben immer für uns das Leitmotto, lieber auf mehrere spannende Themen setzen in einem Fonds wie auf einen Themenfonds. Bieten ehrlicherweise auch keine Themenfonds an der Stelle. Aber es gibt auch eine spannende Studie von Morningstar, die halt zeigt, wie langfristig eigentlich Themenfonds scheitern. Sie werden oft zu spät aufgesetzt und ganz viele überleben 5 bis 10 Jahre gar nicht. Also man sollte dann schon immer als Anleger sehr vorsichtig sein mit Themenfonds. Und die Kursentwicklung von OAB ist extrem volatil. Es gab den Effekt durch Weltraum, es gab auch den Effekt der Eigentümer, die da einen Anteil abspalten wollen, eine Private Equity Gesellschaft, die dort investiert ist. Also da ist schon mit Vorsicht sind diese Titel zu genießen. Deswegen hier wieder eben unsere Spitzhacken- und Schaufelstrategie. Eine Titel wie eine Airbus oder eine Linde oder auch eine Nvidia sind deutlich günstiger bewertet und haben eben auch noch ein diversifiziertes Geschäft mit dieser Optionalität auf den Weltraum.
Lass uns mal weg von den kleinen Unternehmen nochmal so aufs Big Picture kommen. Nochmal wirklich auch an die großen Zahlen, an die ja alle irgendwie auch glauben in dieser Branche. Die berühmten 1,8 Billionen Dollar Marktvolumen bis 2035, die stammen ja aus einer Studie, ich glaube von McKinsey, die auch ganz irdische App-Dienste mitzählt, um das mal so zu sagen. Rechnet man nur das echte Weltraumgeschäft, landen andere eher so bei 700, 775 Milliarden. Ist diese runde Billionenzahl, die natürlich einfach viel besser klingt, am Ende jetzt mehr Marketing als Prognose oder wie guckst du da drauf?
Also die McKinsey-Studie sieht aktuell ein Marktvolumen von 600 Milliarden, was sich dann eben verdreifacht über die 10 Jahre auf die 1,8 Billionen. Wenn man sich die Geschäftsfelder anschaut, auch in dem IPO-Prospekt von SpaceX, ist es schon, würde ich sagen, eine konservativere Schätzung. Also wenn ich mir eben allein diese Kennzahlen durchrechne von Starlink mit dem 12 Millionen Abonnements mit 60 US-Dollar im Schnitt, dann kommt da sehr schnell was zusammen. Die wachsen mit 50%. So wenn es denen gelingen würde, mal 50 oder 100 Millionen Abonnenten zu gewinnen, dann sind wir da schon sehr schnell in den Milliardenbereich. Ein großes Geschäftsfeld, was man eben auch sieht, was ich auch für realistisch halte, ist halt dieses Thema Internet of Things. Das war mal auch vor 5 oder 10 Jahren ein großes Thema. Aber es kommt natürlich jetzt immer mehr durch viele Megatrends. Wir schauen in Richtung Robotaxis, wir schauen in Richtung Humanoide. Alles, was in der Welt ist, wird mehr und mehr vernetzt sein. Traktoren auf dem Feld. Und ich muss eben sicherstellen, dass ich 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, eine Internetverbindung habe, die stabil ist, egal wo ich mich befinde, sodass dieses Geschäftsfeld Konnektivität aus dem Weltraum darzustellen, glaube ich, schon ein sehr großer Milliardenmarkt ist, den es da zu erschließen gilt, auf der privaten Seite, Privatkonsumenten, aber auf der industriellen Anwendungsseite auch, sodass ich diese Zahl von 1,8 Billionen schon für realistisch erachte über 10 Jahre aus der McKinsey-Studie.
Also heißt das, wenn ich jetzt bald durch Schleswig-Holstein an die Küste in Urlaub fahre, habe ich dann auch Internet unterwegs?
Genau, wenn sie einen Satellitenanbieter haben, absolut, ja.
Sehr gut. Aber noch krasser ist ja die Zahl, dass SpaceX den adressierbaren Markt im Börsenprospekt ja auf 28,5 Billionen Dollar, also die englischen Trillion, beziffert. Ich musste da erstmal zweimal hingucken, als ich das gelesen habe. Da steckt ja dann fast die halbe Software- und KI-Welt drin. Also wie ernst kann man so eine Zahl nehmen?
Genau. Also das ist so ein Trend, den man beobachtet, der schon ein bisschen gefährlich ist. Man redet mittlerweile nur noch vom Total Addressable Market, wie du ihn gerade beschrieben hast. Das ja bedeutet, mir gehört der ganze Markt. Ich bin Monopolist und es gibt keinen anderen, der dieses Geschäftsfeld betreibt. Und da klaffen dann die Zahlen schon auseinander. Wenn ich eben jetzt sage, McKinsey über 10 Jahre, das gesamte Weltraum-Ökosystem hat 1,8 Billionen. Und SpaceX sagt, wir haben schon nur bei Starlink 1,5 Billionen, dann ist es ja schon die ganze Weltraumökonomie aller Anbieter. Da wäre ich schon extrem vorsichtig mit diesen Zahlen. Die sollen natürlich auch in gewisser Weise den hohen Aufschlag auf der Bewertungsseite des IPOs rechtfertigen. Da sollte man sicherlich nochmal was abdiskutieren und das nochmal in Relation setzen, wo man in anderen Bereichen sind. Ja. Da würde ich auch zur Vorsicht mahnen.
Du hast ja schon am Anfang gesagt, dass du die Bewertung sehr hoch findest, ja eben nochmal wiederholt, also von SpaceX, die ja jetzt so 1,7 bis 1,8 Billionen anpeilen, das ist ja auch mit Musks KI-Firma xAI verschmolzen, bei relativ wenig Umsatz ist das ja eine sehr sportliche Bewertung, geht die nur auf, wenn wirklich alles perfekt läuft und du hast ja gerade aber auch gesagt oder gezeigt, was bei Starlink für Möglichkeiten noch liegen. Wie kommst du auf die Bewertung, dass es am Ende eigentlich ein bisschen zu hoch gegriffen oder sehr ambitioniert?
Also man kann mal einen Vergleich machen, die S&P 500 Unternehmen, dann ist eben so ein gängiges Maßstab Enterprise Value durch Sales. Und da bin ich jetzt bei SpaceX bei ungefähr 100, 111, sagen wir mal, wir sind bei 100. Das ist das zweiteuerste Unternehmen Palantir mit 48 und dann kommt lange nichts mehr. Und dann sehe ich mal, wie eben ambitioniert diese Bewertung ist. Und wenn ich mal eine Nvidia oder andere dagegen lege, da bin ich irgendwie bei 20 oder 30, da bin ich auf einem ganz, ganz anderen Niveau, wo ich deutlich planbarere künftige Erträge habe, weil ich habe den CapEx, der Hyperscaler, der ist klar, die Pläne die nächsten 2-3 Jahre, da reden wir über 280 Billionen investiertes Volumen, das in die Produkte fließen wird, die dann auch bei Nvidia zum Beispiel ankommen und bei anderen, sodass hier der Weg klarer ist. Und die Bewertung eben um Drittel, Viertel günstiger. Also das ist halt für den Investor ganz klar planbarer, wie bei allen, wo die hohen Risiken sind, auch sicherlich auch die hohen Chancen. Aber als für den langfristigen Vermögensaufbau bestehen da schon noch ein paar Fragezeichen.
Ja. Daniel, ich merke ja, du bist tief in den ganzen Weltraumthemen drin, auch in den ganzen Geschäftsmodellen von den Firmen. Aber du bist ja eigentlich Leiter Sustainable Investment Office bei Metzler. Mhm. Also da denken ja die meisten an, bitte keine Waffen, kein Alkohol, bloß kein Tabak, Welt besser machen etc. Ihr beschäftigt euch ja ganz viel auch mit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen, mit anderen Trends, wie jetzt eben auch den Weltraum. Da mal die unbequeme Frage an den Nachhaltigkeitschef. Jetzt setzen Raketenstarts ja auch eine Menge Schadstoff in der Stratosphäre frei. Satelliten verglühen und hinterlassen irgendwie so Metallwolken in der Atmosphäre. Die werden für Zielerfassung von, du hast gerade gesagt, Laser auch gesagt, fürs Militär genutzt. Wie passt so ein Sektor, der ja buchstäblich die Atmosphäre belastet, ins Sustainable Investment Office? Gib mir da mal deinen Blick drauf und wie ihr da bei Metzler auf sowas guckt.
Klingt natürlich erstmal ein Paradox, ist aber so. Wir haben jeher bei uns bei Metzler gesagt, das ging bei uns 2016 los, wo unser Chief Investment Officer gesagt hat, für uns bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit, ergänzende Informationen, um besser informierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Wir suchen langfristig nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle. So kann ich mich auch dem Thema Nachhaltigkeit nähern. Somit muss ich es zwangsläufig eigentlich in jede Beurteilung einer Aktie oder einer Anleihe implementieren. Und ich habe eben auch in diesem Geschäftsfeld Risiken, die es zu beachten gilt, auch unter Regulatorik. Wir haben zum Beispiel eben diesen Begriff Kessler-Syndrom. Ich habe die Möglichkeit, dass wenn es zu einem Unfall kommt, zwei Satelliten stoßen aneinander, gibt es kleine Teilchen, die mit 28.000 Stundenkilometer die Stunde durch den Weltraum fliegen, andere Satelliten treffen und dann so eine Art Kettenexplosion führen könnte, die den kompletten Objekt für immer nicht mehr benutzbar macht. Aktuell gibt es vielleicht Manövriermöglichkeiten, Satelliten bis zu vermeiden. Aber es ist ein Risiko, das da ist. Man muss ja auch nochmal anschauen, in welcher Höhe sich die Gegenstände bewegen. Wir haben auch noch sehr, sehr viel Weltraumschrott aus dem Kalten Krieg, das auf einer höheren Ebene ist, wie jetzt die Satelliten für die Kommunikation. Aber es ist ein latentes Risiko. Deswegen gibt es Regulatorik in den USA, aber auch in Europa, dass zum Beispiel die Satelliten nach 5 Jahren wieder verschwinden müssen und verglühen, wenn die Mission vorbei ist. Und es gibt es die amerikanische Regulatorik, die neu ist. Das hat man von 5 Jahre reduziert. Wir haben die Regulatorik in Europa, dass jegliches Element, das den Weltraum betritt, bis zum Jahr 2030 Zero Debris, also gar keine Schrott mehr verursachen soll. Also da tut sich sehr viel und das sollte man auch berücksichtigen natürlich, wenn man sich mit dem Unternehmen befasst. Aber um eben nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wir sehen eben für uns langfristige Themen, die wichtig sind, ganzheitlich. Und als ich vor 10 Jahren mich dem Thema Nachhaltigkeit genähert habe, war eben auch ein Strukturbruch im Markt. Da gab es das Unternehmen Vale, Bergbaukonzern, wir hatten Tesco, wir hatten BP, wo ESG-Events, Missmanagement in der Arbeitssicherheit, schlechte Governance, schlechtes Umweltmanagement dazu geführt haben, dass Aktienkurse massiv eingebrochen sind. Also es war eigentlich ein Risikomanagement-Tool, zu sagen, ich schaue mir Nachhaltigkeitskennzahlen an, um eine besser informierte Investitionsentscheidung zu treffen. Und genauso müssen wir eben heute auch die Frage stellen, was sind zukünftig spannende Themen? Was gibt es dort für Nachhaltigkeitsrisiken? Und wie führen wir das zusammen mit unserem Investmentprozess? Da haben wir letztes Jahr eben begonnen, für uns so 4 Megathemen zu definieren, denen wir Investmenttrends zuordnen, um uns dann eben die Frage zu stellen, in welchen Themen wollen wir präsent sein in unseren Strategien, weil die eben mehr und mehr den Anlageerfolg auch prägen. Das kann man auch quantitativ messen. Früher kennt man eben Pharma-French-Risikomodelle. Was ist Value? Was ist Size? Was ist Growth? Was ist Volatility? Man sieht aber mittlerweile, dass immer weniger des Anlageerfolgs von diesen Risikofaktorenprämien erklärbar ist, weil eben sehr viel in diese Themen fließt und nur noch die Zuordnung in eine Basket über meinen Erfolg entscheidet. Ganz krass sicherlich auch bei den Softwareaktien, die ja sehr stark gelitten hatten, weil sie eben als KI-Verlierer galten. Somit ist es, glaube ich, essentiell für den Anlageerfolg, sich immer die Frage zu stellen, in welches Thema zahlt meine Aktie ein und wie nähere ich mich strukturiert dem gesamten Komplex meiner Portfoliokonstruktion.
Du hast ja gerade schon, wie hieß das, Kessler-Syndrom?
Genau.
Also Müllabfuhr im Orbit, irgendwie am Ende so Versicherung gegen Kollision, ist das sicherlich auch ein Thema, so das aktive Aufräumen im All. Also wird jetzt ausgerechnet quasi das Saubermachen so das nächste große, ironischerweise dann auch wirklich nachhaltige Investmentthema im Weltraum, oder?
Ja, da gibt's auch schon Unternehmen, es gibt ein japanisches Unternehmen, die machen nur das, Astroscale. Es gibt aber auch eben die Chance wiederum mit Airbus, die eben auch Greifarme haben, die im Weltraum funktionieren, die hochspezialisiert sind und auch an Netzen forschen, entwickeln, wieder die Möglichkeit, eine Regulatorik zu verdienen, wenn eben jeder, der im Weltraum aktiv ist, auch die Abfallwirtschaft braucht, um es wieder zu entsorgen. Auch das kann natürlich ein spannendes, künftiges Geschäftsfeld sein. Ne?
Ja, sehr spannend. Nochmal zwei bisschen persönliche Fragen zum Abschluss. Daniel, was war beim Recherchieren der Moment, bei dem selbst du als Profi kurz innehalten und wow denken musstest?
Also wir haben, ich glaube, am beeindruckendsten fand ich schon die Entwicklung der Stadt in den USA. Das war mir nie so bewusst, wenn man sich mal die Kurve anschaut, die eben exponentiell verläuft. Wir hatten so gut wie gar keine Starts in den USA. Das waren dann eben im einstelligen Zehnerbereich noch vor 3-4 Jahren. Und jetzt sind wir eben bei 200 Starts im letzten Jahr. Und wir haben auch wieder ganz, ganz viele Anträge bei der Aufsicht für neue Starts. Also es entwickelt sich exponentiell. Man fragt sich immer, für was braucht man eigentlich diese Satelliten? Und wohin starten eigentlich diese ganzen Raketen? Aber wenn man eben sieht, dass SpaceX schon 10.000 im Weltraum hat und jetzt eben weitergeht, weil man eben jetzt vom Internet ins Mobilfunk gehen will mit 5G-Satelliten und dann perspektivisch, auch wenn da eben noch viele Fragen sind, das ganze Thema Datencenter im Weltraum, dann brauche ich wirklich extreme Kapazitäten, um diese Masse in den Weltraum zu katapultieren. Und das war sicherlich das Überraschendste. Aber eben auch noch das, was ich, glaube ich, eingangs gesagt habe, dass es eigentlich belegbar, Fakten gecheckt, technischer Stand heute nicht möglich ist, ein Rechenzentrum im All zu betreiben, weil die Energieversorgung so nicht darstellbar ist.
Zum Schluss mal ganz unwissenschaftlich. Läge morgen ein Ticket ins All in deinem Briefkasten. Würdest du fliegen oder bleibst du lieber unten und verdienst an den anderen, die da hochholen?
Wenn meine Kinder erwachsen sind, würde ich sofort fliegen, weil das war schon immer so ein Kindheitstraum von mir. Aber bis ich die so weit gebracht habe, würde ich noch auf dem Boden bleiben, um auch meine Frau glücklich zu machen. Ja.
Daniel, vielen Dank. Das war ja eine kleine Reise vom Wolfram im Bergwerk bis zur Müllabfuhr im Orbit. Danke, dass du uns das Universum da so ein bisschen geerdet hast. Auch die draußen, denke ich mal, wenn die nach oben blicken, denken da jetzt vielleicht, da fliegt auch jede Menge Wertschöpfung oben vorbei. Vielen Dank.
Vielen Dank, Christoph.